Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. Wir haben heute ein Webcast, ein Internetforum, was ein besonderes Format haben wird. Das heißt, ich werde jetzt mit Carsten Werner, der der Spitzenkandidat ist für die Landesliste in Sachsen, diskutieren, wie wir unseren Zuschauern und den Wählern in Sachsen klar machen können, um was es bei dieser Sachsenwahl wirklich geht. Denn so wichtig Sachsen ist und so wichtig das Büso-Wirtschafts- und Entwicklungsprogramm für den Wiederaufbau der Wirtschaft in Sachsen auch sein mag, wir befinden uns im Augenblick in einer so ungeheuerlichen strategischen Lage, wo täglich sich dramatische Änderungen ergeben, dass es also vollkommen unmöglich ist, einen Landtagswahlkampf nur auf regionaler Ebene zu führen. Wir haben deshalb uns überlegt, dass wir einmal in der Woche gemeinsam, also Carsten, Werner und ich, über die strategische Lage diskutieren und damit den Wählern und Zuschauern der Sendung klar machen, worum es wirklich in Sachsen geht. Und gleichzeitig wird also Carsten, wenn möglich auf täglicher Basis, einen kurzen Überblick geben über die strategischen Wendungen, die sich in den letzten 24 Stunden ergeben haben und was das für die Weltlage bedeutet. Ich weiß, dass das unüblich ist, einen Wahlkampf so zu führen, aber ich glaube, wenn man sich vergegenwärtigt, was alles auf dem Spiel steht, dass wir es im Augenblick mit einem absoluten Showdown, also einem endgültigen Machtkampf zu tun haben zwischen den Geierfonds der Wall Street und zum Beispiel dem Recht Argentiniens auf seine Souveränität. Das alles findet diese Woche statt, da werden wir gleich drüber sprechen. Wir haben eine extreme Kriegsgefahr im Nahen Osten, wo die ISIS-Terrorgruppe ein sogenanntes Kalifat ausgerufen hat und sich gleichzeitig da sehr viele internationale Berater und Militärberater aufhalten. Das hat das Potenzial für eine regionale Ausweitung und darüber hinaus auch die Lage in der Ukraine und die Ostausweitung der EU und NATO bleibt extrem gefährlich. Und wir stehen im Grunde am Rande eines neuen Finanzkrachs, der droht, die Situation von 2008 bei weitem in den Schatten zu stellen. Und gleichzeitig entwickelt sich eben eine sehr, sehr positive Alternative, eben die Eurasische Landbrücke, die neue Seidenstraße. Ganz Asien ist auf dem Entwicklungskurs und nächste Woche findet in Lateinamerika, in Brasilien, die BRICS-Konferenz statt. Und da werden Putin und Xi Jinping teilnehmen und sind dabei eigentlich die Alternative einer beginnenden neuen Weltwirtschaftsordnung auf die Tagesordnung zu setzen. Das heißt, das ist das Spannungsfeld, in dem die Sachsenwahl stattfindet. Und deshalb wollen wir also dieses Format wählen, einmal in der Woche Webcast, also Internetforum für eine strategische Diskussion, die eben den Sachsenwahlkampf in diesem Kontext erklärt. Und täglich wird Carsten zur selben Sendezeit die wichtigsten Entwicklungen hier auf der Seite präsentieren, damit die Bürger wirklich die Chance haben zu verstehen, warum die Büso nicht nur eine kleine Partei in Sachsen ist, sondern dass wir im Grunde die Einzigen sind, die weltweit das Programm haben und die Verbindungen Sachsen in diese Eurasische Landbrücke zu integrieren. Aber ich will jetzt erstmal Carsten das Wort geben, weil er ist der Spitzenkandidat und vielleicht fängst du mal an mit der Diskussion.
Ja, danke. Also hallo nochmal an alle Zuschauer. Man sollte, denke ich, vorab sagen, dass, wie Helga gerade schon meinte, dass unser Programm eben kein Sammelsurium ist von Einzelthemen, die jetzt nur für Sachsen relevant sind, so wie mehr Kita-Plätze oder Freiräder bauen, also all die Sachen, wo sich aber dann wirklich teilweise sehr viel Emotionen da reinlegen. Aber gerade Sachsen, aber auch der Rest Deutschlands, ist ein Musterbeispiel dafür, was in den letzten 30 Jahren generell falsch gelaufen ist. Und was wir ja, denke ich, ganz einzigartig präsentieren von der Büso und unserer internationalen LaRouche-Bewegung, ist die andere Seite, die Lösung, wie wir wirklich aus diesem Morast von wirtschaftlicher Niedergang, Arbeitslosigkeit, Kulturdekadenz rauskommen. Und dass das nicht nur schöne Theorie ist, sondern dass es eben in Asien, gerade dort, umgesetzt wird, in China, in Russland, in Südkorea und auch mit dem entsprechenden Optimismus einhergeht. Das heißt, die 5 Punkte, die jeder jetzt auf der Büso-Seite nachlesen kann, die wir als erste Schritte hier für Sachsen vorschlagen, sind also keine Einzelthemen, wo man sich einen rausnehmen kann und sagen, ach, das gefällt mir, deswegen wähle ich jetzt die Büso, sondern es ist ein ineinandergreifendes Programm. Ein Punkt bedingt den nächsten. Und das Programm ist, wie gesagt, ist auf der Webseite, kann sich jeder durchlesen. So sieht's aus. Und ich werde die Punkte einfach mal kurz nennen. Und die Leute, die uns schon länger kennen, werden auch die Punkte soweit kennen. Das ist zum einen die sofortige Einführung des Trennbankensystems, weil eben die Finanzkrise nach wie vor überhaupt nicht gelöst ist. Die faulen Schulden nach wie vor in den Kellern der Banken schlummern. Dann Nein zum Bail-in, also zur Enteignung der Sparer und des Mittelstandes. Wir brauchen staatliche Kreditschöpfung durch die Schaffung einer Nationalbank. Für Sachsen heißt das, wir brauchen regionale Entwicklungsbanken, die zum Teil vorhanden sind, teilweise neu gegründet werden müssen. Wir müssen uns konzentrieren mit diesen Banken auf Investitionen in Infrastruktur, Hochtechnologie, zum Beispiel gerade die Entwicklung der Kernfusion und der sogenannten Sachsenmagistrale, sprich Magnetschwebetechnik. Und zum letzten und vielleicht doch am wichtigsten ist tatsächlich dieser Dialog der Kulturen eine neue Renaissance, dass wir sagen, wir brauchen wieder diesen Optimismus und das geht aber nur, wenn wir eine reale Grundlage haben, die uns jetzt unter der jetzigen Politik genommen wird. Und da hat ja gerade Sachsen einen unglaublichen Reichtum mit dem Begriff der Land der Dichter und Denker. Das ist ja für Deutschland der Begriff, aber gerade in Sachsen finden wir eine unglaubliche Dichte von solchen Leuten. Wir haben Johann Sebastian Bach, wir haben Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, wir haben Clara Schumann, wir haben Leibniz als absolutes Universalgenie, der aus Leipzig kommt und dann auch deutschlandweit und weltweit gewirkt hat, bis nach China, aber auch dann dieses Konzept der Glückseligkeit für Amerika entwickelt hat. Also all diese Sachen, die für die Welt jetzt wichtig sind, unmittelbarer Dringlichkeit haben, finden wir eigentlich auch irgendwo in Sachsen wieder. Und deswegen wollen wir nicht nur versuchen, sondern es wird geschaffen, dass wir die Leute aus diesen kleinen Themen rausholen und sagen, welche Themen sind wichtig und entscheidend, damit Sachsen, Deutschland, die Welt in 30 Jahren überhaupt noch vernünftig dasteht. Ich möchte mal kurz sagen, wenn man nämlich jetzt einfach weitergehen würde und nach den jetzigen Prognosen handeln würde, dann sieht es so aus, dass das Statistische Landesamt oder auch die Bertelsmann Stiftung sagt, von den jetzigen 4 Millionen Einwohnern, die Sachsen hat, wird es in 15 Jahren nur noch 3,7 Millionen geben und von da an immer weiter abwärts. Dazu sollte man vielleicht wissen, dass wir vor 100 Jahren 5 Millionen Sachsen hatten. Jetzt also 4 und das ist dann einfach diese typische Prognose, ja, das hat immer weiter abwärts, demografischer Wandel, Leute werden älter, aber Leute haben nicht mehr so viele Kinder und so weiter und so fort, aber das ist ja eine Prognose in den Tod. Das ist ja eine Prognose von einer Gesellschaft, die ausstirbt, die sich nicht mal selber mehr ernähren kann. Da, wo wir früher in Sachsen zum Beispiel Textilindustrien gehabt haben, eine Grundindustrie, die also Leute die Bekleidung liefert, da gibt es keine Industrien mehr, da gibt es jetzt einen Kick mitten in der Innenstadt. Das ist jetzt zum Beispiel Krimmitschau. Und zum Gleichen regen wir uns halt dann über Menschenrechte in China auf, wo dann diese Klamotten zu Billigtarifen hergestellt werden. Anstatt zu sagen, wie können wir gemeinsam zusammenarbeiten mit China, mit Russland, um uns gegenseitig zu entwickeln. Das ist ein Punkt, den der chinesische Präsident auch gerade sehr deutlich gemacht hat, Xi Jinping. Er nähert sich nicht nur an Russland an, sondern er war ja auch erst neulich in Deutschland, in Duisburg, bei der Vorstellung oder beim Erwarten dieses Zuges, der jetzt wöchentlich von China nach Duisburg fährt, ein anderer fährt von China nach Hamburg. Und das ist diese Perspektive, wo man sagt, wir arbeiten gemeinsam zusammen und beide haben was davon. Statt dieser endlose Wettbewerb gegeneinander, was immer nur zu noch niedrigeren Löhnen, noch niedrigeren Lebensstandard und letztendlich zu Toten und Entvölkerung führt. Na, nicht nur bei diesem Textilunglück in Bangladesch oder so, sondern auch generell in der Bevölkerungsentwicklung, wie hier in Sachsen. Und das müssen wir umdrehen. Das ist die entscheidende Thematik, weil die Prognose, die ich jetzt gerade genannt habe mit dem Bevölkerungsrückgang, ist ja ohne Bail-in und ohne Kriege gerechnet. die uns ja auch ins Haus stehen, wenn wir nichts ändern. Der Bail-in ist rechtlich vorbereitet und die Kriege, was wir jetzt in der Ukraine sehen mit der Beendigung der Waffenruhe, ist ja auch nach wie vor absolut dramatisch. Und da müssen wir in Sachsen auch einen Punkt machen, denn wir haben mit der Friedlichen Revolution schon mal gezeigt, dass wir uns gegen ein ungerechtes System aufwehren können. Und das müssen wir jetzt wieder tun, denn ich sehe für meinen Teil und wir auch überhaupt nicht ein, warum Deutschland dieser Erfüllungsgehilfe der Finanzoligarchie sein soll, die in London und Washington ihr Unwesen treibt und dann die ganze Welt ins Verderben stürzt. Wo wir doch gerade hier diese historischen Verknüpfungen haben zu Russland, zu China, diese positive gemeinsame Tradition. Ob das jetzt der Rapallo-Vertrag war, mit Walter Rathenau, wo die Russen damals die einzigen waren, die den Versailler-Vertrag nicht akzeptiert hatten und gesagt haben, da ist überhaupt keine Basis da, dass die Deutschen diese Kriegsschuld aus dem Ersten Weltkrieg bezahlen können, genauso wie jetzt keine Basis da wäre für Argentinien, wenn die einfach sofort gleich alle Schulden an die Hedgefonds bezahlen würden, sondern wir müssen gucken, wie können wir gemeinsam koexistieren und die Menschheit nach vorne bringen. Also das wollte ich vielleicht jetzt mal als Einleitung sagen und dann können wir das ja mal diskutieren.
Ja, vielleicht möchte ich doch diesen Punkt nochmal betonen, weil das ist in dieser Woche wirklich der dramatischste Punkt überhaupt in der strategischen Entwicklung. Also gestern hat in Washington ein Treffen stattgefunden der Botschafter der Organisation amerikanischer Staaten. Das heißt, das ist im Wesentlichen Nord- und Südamerika und Zentralamerika. Und da ging es eben darum, dass Argentinien, die also dieses Treffen einberufen haben, ja laut dem obersten Gericht der USA gezwungen werden soll, die Umstrukturierung seiner Schulden, die es also nach 2001 vorgenommen hat und wo damals 93% aller Gläubiger zugestimmt haben, dass das praktisch null und nichtig sein soll, laut diesem Gerichtsurteil, weil zwei der berüchtigsten Hedgefonds, also die sogenannten Gaia-Fonds, NML Capital und Aurelius Capital, die haben also verlangt, dass sie, da haben sie bis zum obersten Gericht in Amerika geklagt, dass sie die volle Summe kriegen sollen. Die haben also dieser Umstrukturierung nicht zugestimmt. Und das ist also wirklich ein absoluter Skandal, weil die haben praktisch damals, als Argentinien insolvent war, Anleihen gekauft im Werte von 48 Millionen Dollar und wollen jetzt, also praktisch zu Ramschpreisen, und die wollen jetzt den vollen Betrag, den Nominalwert dieser Anleihen von über 830 Millionen Dollar zurückbezahlt haben. Und im Fall von diesem NML-Fonds wäre das ein Profit von über 1600% in 6 Jahren. Und ich glaube, dieses Beispiel, und wenn Argentinien gezwungen wird, also die haben ja mehrere Anzeigen geschaltet weltweit, auch in der FAZ und in New York Times und verschiedenen anderen Zeitungen, haben ganz klar gemacht, sie wollen bezahlen, aber sie wollen bezahlen zu Bedingungen, die es erlauben, dass die Wirtschaft in Argentinien wächst, weil nur so können sie überhaupt die Schulden bezahlen. Und wenn sie jetzt plötzlich diese horrenden Summen, die sich dann letztlich mit allen Folgewirkungen auf 120 Milliarden Dollar belaufen würden, wenn sie die sofort bezahlen müssten, würde Argentinien wieder insolvent gehen. Und deshalb, um was es jetzt bei diesem OAS-Treffen geht, da wird also am Donnerstag jetzt ein Treffen auf der Ebene der Außenminister stattfinden. Das ist im Grunde die Frage, wer wird sich durchsetzen, die absolut zynischen Hedgefonds und Megaspekulanten, die über Leichen gehen. Diese Hedgefonds sind auch berüchtigt dafür, also gerade diese beiden, dass sie zum Beispiel bei einigen afrikanischen Staaten den Hilfsgelder, die die bekommen hatten für die Bekämpfung der AIDS-Epidemie, die den quasi gestohlen haben und darauf bestanden haben, dass das mit Schuldentilgung ihnen gegenüber ausgegeben wird. Das heißt, das sind Leute, die wirklich buchstäblich über Leichen gehen. Also wo jetzt dieser Kampf wirklich auf den Punkt kommt, ist, werden die sich durchsetzen, die Wall Street, die Megaspekulanten, oder hat Argentinien das souveräne Recht, sein Gemeinwohl und seine Bürger zu verteidigen? Und das absolut Spannende, und das ist der Grund, warum ich da so viel Wert drauf lege, das hier in der Sendung im Kontext der Sachsenwahl so zu betonen. Es hat sich jetzt ein ungeheurer Prozess ergeben. Es haben nämlich alle Staaten der OAS außer Amerika sich solidarisch erklärt mit Argentinien, aber gleichzeitig auch die BRICS-Staaten, also Russland, China, Brasilien, Südafrika, Mercosur, das ist dieser Wirtschaftszusammenschluss lateinamerikanischer Staaten, UNASUR, eine ähnliche Einrichtung, die G77, das heißt, das sind inzwischen 133 Entwicklungsländer, die alle Argentinien unterstützen. Und ich habe gerade einen Aufruf verfasst, einen Appell an die europäischen Regierungen, den wir gleichzeitig jetzt in ganz Europa unter die Bevölkerung bringen und auch an Institutionen bringen, mit der Aufforderung, die Regierungen Europas sollen Seite ergreifen. Sind sie auf der Seite des souveränen Rechtes Argentiniens für sein Gemeinwohl zu sorgen, für seine Bevölkerung zu sorgen, oder sind sie auf der Seite der kriminellen Spekulanten? Und wie gesagt, da hoffe ich, dass wir eine entsprechende Antwort kriegen. Und ich würde auch alle Zuschauer bitten, dass sie diese Resolution mitverbreiten an die Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten, Bürgermeister, Stadträte geben, weil das ist eine Entscheidungsschlacht. Da geht es eben nicht nur um Argentinien, sondern es geht wirklich um die Frage des Gemeinwohls überhaupt weltweit. Und wie ich schon sagte, das ist also wirklich, wirklich eine beispiellose Solidarisierungswelle, wo inzwischen die Mehrheit der Menschheit sagt, nein, wir wollen diese Hochrisikospekulation nicht. Das ist unmoralisch, das muss aufhören und wir verteidigen Argentinien. Und da hängt ja noch eine ganze Menge mit dran, weil also dieser Gipfel, der jetzt dann nächste Woche in Brasilien stattfindet, von den BRICS-Staaten, da geht es eben auch darum, praktisch das gesamte Ferment, was sich jetzt durch die chinesische Politik, die neue Seidenstraße neu aufzulegen, also quasi zu bauen von China durch Zentralasien bis nach Deutschland und eine maritime Seidenstraße nach Südostasien. Inzwischen hat sich Russland dieser Kooperation angeschlossen. Auch der neue indische Ministerpräsident Modi hat gesagt, er wird mit diesen neuen Entwicklungen mit Russland und China ganz eng zusammenarbeiten. Das heißt, die Eurasische Landbrücke, das Programm, was das Programm der Büso ist, seit dem Fall der Mauer, wird jetzt von Russland, China, Indien gemacht. Und das wird Gegenstand der Entwicklung der Diskussion sein bei diesem BRICS-Treffen die nächste Woche in Brasilien. Und das bedeutet im Grunde, dass die gesamte Idee der Eurasischen Landbrücke, die zu einer Weltlandbrücke wird, jetzt nach Lateinamerika sich fortsetzt. Das heißt, nicht nur Asien, sondern auch Lateinamerika werden Teil einer vollkommen neuen Wirtschaftskonzeption sein. Und das hat für Sachsen die größte Bedeutung, weil das Wirtschaftsprogramm, was die Büso für diesen Landtagswahlkampf vorschlägt, das ist im Grunde die Einbindung in diese Eurasische Landbrücke. Und deshalb sind solche Entwicklungen, wie sie eben jetzt praktisch sich da wirklich auf strategischer Ebene begehen, das hat für Sachsen die allerhöchste Bedeutung. Also ich möchte wirklich, dass das verstanden wird. Das ist ein historischer Moment, der ist vielleicht noch dramatischer und wichtiger als selbst der Fall der Mauer 89, weil eben im Grunde damals eben die Alternative von uns nur vorgeschlagen wurde. Aber heute wird sie eben von diesen Ländern umgesetzt, die alle zusammen die Mehrheit der Menschheit repräsentieren. Aber vielleicht, Carsten, kannst du das mal aufgreifen und ein bisschen mehr darüber sprechen, was unser Sachsen-Programm, wie das mit der Eurasischen Landbrücke zusammenhängt.
Ja, vor 10 Jahren beim Landtagswahlkampf haben wir schon damals diese Sachsen-Magistrale vorgeschlagen, also von Leipzig über Dresden nach Görlitz, dann nach Polen, dann aber auch von Berlin über Dresden nach Prag und weiter nach Wien, Budapest oder eben von Görlitz, Dresden dann über Zwickau, Plauen runter nach München. Das waren damals schon Infrastrukturkorridore, aber wir haben auch beim Bürgermeisterwahlkampf 2006 in Leipzig zum Beispiel das das Konzept der eurasischen Landbrücke benutzt, wie 2004, immer gesagt, das muss ein globales Konzept sein. Und vielleicht haben das vielleicht auch viele von uns noch gar nicht geglaubt, aber wie du gerade sagst, jetzt ist es tatsächlich in der Umsetzung. Und wer jetzt mal auf eine Landkarte von Europa guckt oder noch besser von Eurasien und schaut, wo liegt Deutschland einfach nur geografisch, der sieht, das ist allein durch die geografische Position ein Transitland von West nach Ost. Und gerade wenn wir jetzt darüber reden, dass wir das gesamte Herzland Eurasiens entwickeln wollen, mit Infrastruktur, also mit Strom, mit Wasser, Kommunikation, Energie und all den Sachen, die dazugehören, dann ist Sachsen und Brandenburg-Berlin oben ganz natürlich das Tor in den Osten. Und war es früher auch. Na, heute ist es so, dass diese Grenzregionen, wie ich sag mal Frankfurt-Oder oder Görlitz, per Definition als arm gelten, weil sie halt Grenzregionen zu dem ärmeren Polen sind. Aber jetzt mit der Durchsetzung der Eurasischen Landbrücke verkehrt sich diese Vorstellung komplett ins Gegenteil. Auf einmal ist es total vorteilhaft, weil sie eben an der Grenze liegen. In Görlitz haben wir die über 100 Jahre alte Firma Waggonbau Görlitz, jetzt mittlerweile Bombardier, von einem kanadischen Hersteller. Und die haben heute halb so viele Kapazitäten, wie sie in der DDR zum Beispiel noch hatten. Trotzdem volle Auftragsbücher. Die produzieren international auch für Dänemark-Züge. Das sind diese typischen Doppelstock-Regionalzüge, die auch von der Deutschen Bahn hier fahren in Deutschland, die da produziert werden. Und die müssen natürlich zum Beispiel massiv ausgeweitet werden, wenn wir darüber reden, die Eurasische Landbrücke wirklich durchzusetzen. Wenn wir jetzt aber darüber reden, massiv Transportkorridore zu bauen, also mehr Schienen, mehr Waggons, mehr Eisenbahn, Transrapid, werden sich ja einige vielleicht fragen, ja, warum eigentlich? Ne? Also was soll denn damit transportiert werden? Die sächsischen Autobahnen sind relativ leer die meiste Zeit. Und da kommt sofort das nächste Thema. Wir brauchen natürlich auch hier in Sachsen, in Deutschland generell, Westeuropa, eine Reindustrialisierung. Also nicht nur bei den Basissachen, sag mal, wie schon die angesprochene Textilindustrie, aber auch eben gerade die Hightech, also das, was Asien uns jetzt schon vormacht. Raumfahrt, Hochgeschwindigkeitseisenbahn, Kernkraft, wir sind also für den vollen Wiedereinstieg in die Kernkraft, haben dabei Dresden mit dem ehemaligen Kernforschungszentrum Rossendorf, jetzt Helmholtz-Zentrum, also noch immer noch Kapazitäten, auch in anderen Städten Sachsens. Wir haben einen Forschungsreaktor an der TU Dresden, klein, aber fein. Und also diese Sachen müssen gemacht werden und natürlich dann als nächsten revolutionären Schritt die Kernfusion, wo ein Kollege Toni Kästner einiges darüber geschrieben hat und jetzt auch gerade in Prag war bei einer Plasmaphysik-Konferenz, wo es also ganz begeisternde neue Technologien gibt. Also eigentlich, wo man hinguckt, wenn man von oben drauf schaut, unter dem Konzept der Eurasischen Landbrücke, der Weltlandbrücke, ist alles möglich. Sonst klappt das nicht. Sonst geht der jetzige Kurs weiter und wir werden die Probleme, die die Kommunen haben mit dieser massiven Verschuldung, ist ja nahezu keine Stadt und Kommune in Sachsen unverschuldet, das werden wir sonst nicht lösen können, weil sonst geht es immer auf Triage hinaus. Wir nehmen irgendwo Geld weg, sag mal von der Kultur, irgendwelchen Theatern. In Leipzig soll jetzt die Theaterwissenschaft oder die Archäologie gestrichen werden als Fakultät an der Uni. Das halt wegnehmen, damit wir Gelder haben für, ich sag mal, Sozialausgaben. Aber das macht ja keinen Sinn, weil dann ist der Weg immer noch fertig. Und es ist ein Teufelskreis. Genauso ein Teufelskreis, wie wir es in Griechenland sehen, noch viel schlimmer da. Oder Spanien. Und das macht diesen Argentinien-Kampf eben auch nochmal ganz wichtig, weil die stehen eben offen und explizit gegen diese räuberischen Finanzinteressen auf. Hierzulande haben ja die wenigsten außer uns überhaupt nur Mumm, das offen anzusprechen, dass ein Großteil dieser Schulden, die wir haben, die die Kommunen und Städte haben, einfach illegitim sind und gestrichen werden könnten. Wir hatten damals die Stadt Pforzheim, die erfolgreich gegen die Deutsche Bank geklagt hat mit dem Argument, was die uns da verkauft hatten, war Glücksspiel und laut unseren Gesetzen für die Stadt dürfen wir gar kein Glücksspiel betreiben und sind damit durchgekommen. Na, und das ist einfach dieser Geist, dass wir sagen, wir müssen weg von diesem ganzen Unsinn, der sich ja nachweislich als sehr, sehr schlecht für Staat und Bevölkerung herausgestellt hat, und wieder zurück zu bewährten Prinzipien, die wir voranschreiten können.
Naja, und das ist natürlich etwas, was auf der Tagesordnung steht, weil natürlich also jetzt ein unglaubliches Spannungsfeld international entsteht um die Frage, ob es zu dem Finanzkrach im transatlantischen Sektor kommt. Also ich meine, der IWF hat ja jetzt offiziell vergangenen Sonntag, also beziehungsweise vor 10 Tagen, Plan vorgestellt für das Bail-in, also für das Zypern-Modell, wo also im Grunde die Konteninhaber mit blechen sollen, wenn es zum nächsten Bankkrach kommt. Das wurde am Donnerstag von den EU-Finanzministern offiziell beschlossen, dass das passieren soll. Und wenn es zu diesem Bail-in kommt, dann ist das der Absturz der Realwirtschaft. Aber das ist zum Glück nicht die einzige Dynamik. Es gibt eine ganze Menge andere Dynamiken. Das eine ist eben, dass in Amerika selbst jetzt auch im Rahmen der strategischen Krise, wo ja doch mehr und mehr Leute das Amtsenthebungsverfahren von Obama fordern, weil er ganz viele Verfassungspunkte verletzt hat, dass eben auch die Frage der Wiedereinführung des Glass-Steagall-Trennbankensystems ganz heftig diskutiert wird von über 150 Organisationen, die dafür mobilisieren und natürlich auch im Kongress selber es sein kann, dass jetzt mit dem Amtsenthebungsverfahren-Diskussion auch die Frage des Trennbankensystems in der Tradition von Glass-Steagall ganz kurzfristig auf die Tagesordnung kommen kann. Also das ist der andere Punkt. Und der dritte Punkt, den man mit dazu sehen muss, ist, dass natürlich durch diese wirklich verrückte Politik, Sanktionen gegen Russland eskalieren zu wollen, das hat einen Bumerang-Effekt, weil nämlich jetzt praktisch Russland sagt, naja gut, wenn die Europäer und wenn vor allen Dingen die USA uns mit Sanktionen belegen, dann wenden wir uns eben mehr und mehr nach Asien. Wir haben in China, in anderen asiatischen Staaten und eben jetzt in Lateinamerika auch Märkte, die viel vernünftigere Kooperationsangebote haben. Und wir fangen auch schon an, nicht mehr in Dollar zu handeln, sondern zwischen all diesen Ländern von Asien und Lateinamerika werden jetzt mehr und mehr Handelsabkommen in den regionalen oder nationalen Währungen getätigt. Und das ist alles zusammen eine Situation, wo im Grunde es nur eine einzige Möglichkeit gibt, wie man verhindern kann, dass es wirklich zu einem unkontrollierten Kollaps in der transatlantischen Region kommt. Und das ist, dass man sagt, so, wir hören auf mit der Casino-Wirtschaft, wir machen einen Schnitt, wir führen wieder das Glass-Steagall-Trennbankensystem ein. Wir streichen einfach die Hochrisikospekulation und der ganze Apparat von Derivaten und kreativen Finanzinstrumenten. Und wir gehen über zum Kreditsystem, wie es zum Beispiel die Grundlage war für den New Deal von Franklin D. Roosevelt, mit dem er damals in den 30er Jahren Amerika aus der Depression herausgeholt hat. Oder was auch die Grundlage war für die Kreditanstalt für Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, was damals zum deutschen Wirtschaftswunder geführt hat. Und das ist also etwas, was absolut möglich ist und was im Augenblick auch mehr und mehr die Finanzierungsgrundlage wird dieser ganzen langfristigen Großprojekte der Eurasischen Landbrücke. China hat ja bewiesen, dass es wirklich den größten Wirtschaftsaufschwung überhaupt, also ich glaube, es gibt kein Land in der ganzen Welt, was so eine dramatische Wirtschaftsentwicklung vorgelegt hat, wie China. China hat jetzt mit dem Programm der neuen Seidenstraße vor, diese Entwicklung einfach nach Zentralasien weiterzutreiben. Russland will jetzt genau in dieselbe Richtung gehen. Und deshalb ist im Grunde das Umfeld sehr, sehr, sehr günstig zu sagen, wir hören jetzt auf mit der Casino-Wirtschaft, wir machen eine Reorganisation und wir geben Kredite für zukünftige Produktion in der Realwirtschaft. Und dann gibt es keinen einzigen Grund, warum nicht auch in Sachsen wieder die Wirtschaft wachsen kann. Das war ja mal unser Slogan in der Landtagswahl, ich glaube 2005 war das oder 2006. Auf jeden Fall in Sachsen muss die Wirtschaft wachsen. Und das ist eben nur möglich im Rahmen des Zusammenarbeitens mit dieser Eurasischen Landbrücke. Und das ist im absoluten, in der Reichweite, dass es umgesetzt werden kann. Und die Büso hat nicht nur dieses Programm entworfen, das ist unser Baby, sondern wir haben auch die internationalen Kontakte in Russland, in China, in Lateinamerika und vor allen Dingen, wir haben ja auch einen Anpack in Amerika, um dort die Politik zu verändern, nämlich das Aktionskomitee, das politische Aktionskomitee von meinem Ehemann Lyndon LaRouche, LPAC, die sind im Augenblick an der Speerspitze des Versuches, wirklich Amerika auf einen anderen Weg zu bringen. Und ich habe immer gesagt, jemand, der nicht versucht, Amerika zu ändern, der wird letztlich gar nichts bewirken, weil ich glaube nicht, dass bei einem Kollaps des globalen Finanzsystems, dass es so friedlich abgehen würde, wenn es unkontrolliert und chaotisch passiert, wie damals die Sowjetunion sich aufgelöst hätte. Sondern es ist eine absolute Voraussetzung, Amerika in eine positive Richtung zu bringen. Blinder Anti-Amerikanismus nützt da überhaupt nichts, sondern wir brauchen im Grunde Amerika, was wieder zu seiner Tradition als Republik zurückkehrt. Und dann können wir im Grunde mit dieser eurasischen Landbrücke, mit Sachsen in gewisser Weise in der Mitte Europas, im Grunde eine friedliche Lösung herbeibringen. Und auch das Problem mit der Ukraine ist nur so zu lösen. Nur wenn wir in Eurasien zusammenarbeiten, Europa, Asien durch Entwicklungskorridore verbinden, nur so können wir das Problem mit der Ukraine wieder in den Griff kriegen.
Jetzt hast du ja gerade ein ganz entscheidendes Thema angesprochen. Wir können ja vielleicht später noch auf die Ukraine kommen, aber die Sache mit Amerika, also das ist eine Sache, die wir bei den Infoständen in Sachsen, aber auch deutschlandweit immer wieder antreffen, dass die Leute sagen, naja, wir sind ja überhaupt kein souveräner Staat, die deutsche Regierung macht nur das, was die Amerikaner ihnen vorschreiben und wenn man irgendwas verändern wollte hier in Deutschland, müssten die Amerikaner ja mitmachen, das wird eh nicht passieren und deswegen sind die Leute auch so total pessimistisch und demoralisiert. Teilweise ja zu Recht, weil sie ja eben sehen, was die letzten 20 Jahre da aus der Richtung über dem Teich gekommen ist. Und das ist, denke ich, auch noch einer der Mitgründe, warum die Leute dann so auf kleine Themen verfallen. Ne? Weil sie sagen, am Großen wird sich eh nichts ändern, weil wir haben keine Macht, wir haben nichts zu sagen als Bürger oder als Regierung. Deswegen gucke ich mal, wie ich in meinem Umfeld was verändern kann. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, man muss in Amerika was verändern. Jeder, der da mitdenkt, wird dem zustimmen, nur wir sind denn da jetzt die Chancen? Es ist ja, wir haben ja jetzt einiges auch berichtet, dass der Obama da richtig Probleme bekommt.
Ja, das ist ja, auch, also total spannend, weil vor ungefähr 10 Tagen oder so ist ein neues Buch erschienen von einem gewissen Ed Klein, das heißt Blutfäden, Blood Feuds. Und da ist also ausführlich beschrieben, was wirklich am 11. September 2012 in Benghazi passiert ist. Die Hauptthese ist eben, dass es nicht so war, wie die offizielle Linie, die vom Weißen Haus damals herausgegeben wurde, dass es praktisch eine Spontanreaktion war auf das anti-islamische Video, die dann gewalttätig geworden sei und dann zu dem Mord an dem Botschafter Stevens und 3 weiteren Botschaftsangehörigen geführt hätte, sondern dass es in Wirklichkeit ganz anders war, dass Obama mitten im Wahlkampf stand für seine 2. Amtszeit und den Wahlkampf also vor allen Dingen mit dem Punkt bestritten hat, dass er den Terrorismus besiegt hätte, Al-Qaida wäre geschlagen und dann kommt dieser Terroranschlag. Und dann beschreibt das Buch, wie Obama nach diesem Buch um 10 Uhr abends Hillary Clinton angerufen haben soll und ihr gesagt hat, so, du musst jetzt was ganz anderes erzählen, dass es nämlich dieses Video war und nicht Al-Qaida. Und dann hätte Hillary gesagt, naja, damit kommen wir doch nie und nimmer durch. Und Obama hätte ihr dann quasi befohlen, mit dieser Lüge an die Öffentlichkeit zu gehen, dass es eben nicht Terroristen waren, sondern eine spontane Sache. Und dann beschreibt das Buch also weiter, dass Hillary ihren Ehemann Bill Clinton angerufen hätte und der hätte also auch gesagt, hier, das ist doch unhaltbar, das glaubt doch kein Mensch, das ist doch nicht aufrechtzuerhalten. Und dann beschreibt dieses Buch im großen Detail, wer da alles Zeuge war, wer das bestätigen kann und so fort. Und das Tolle ist jetzt, oder das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass ja schon der Mehrheitsführer Boehner einen Sonderermittlungsausschuss im Kongress eingerichtet hat, der schon tagt, der eben diese Umstände von Benghazi untersucht. Und es ist jetzt sehr, sehr wahrscheinlich, da dieser Sonderermittlungsausschuss das Recht hat, Zeugen zu berufen, die dann unter Eid aussagen müssen, dass es also sehr gut sein kann, und davon geht eigentlich jeder in Washington aus, dass dieser Sonderermittlungsausschuss alle die Leute, die in dem Kleinbuch genannt sind, als Zeugen beruft und die dann unter Eid aussagen müssen. Und dann ist natürlich die Frage, ob diese Leute Lust haben, potenziell ins Gefängnis zu gehen, wenn sie lügen, oder ob sie nicht lieber die Wahrheit sagen. Und das könnte ganz, ganz schnell zu einem Amtsenthebungsverfahren führen, weil wenn der Präsident quasi in flagranti erwischt wird, wie er die Bevölkerung belogen hat und wie er den Kongress belogen hat, das wäre dann also wirklich sehr, sehr kurzfristig mit seinem Ausscheiden aus dem Amt verbunden. Aber das ist ja nur ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich jetzt, dass es mehrere Kongressabgeordnete und Senatoren gibt, die schon gesagt haben, wenn nochmal irgendein Präsident Militäreinsätze macht, ohne vorher den Kongress um Erlaubnis zu fragen, weil das ist das, was die Verfassung vorsieht, dann führt das sofort zu einem Impeachment, also zu einer Amtsenthebung. Und es ist jetzt praktisch so, dass Obama sich schon wieder über diese Forderung hinweggesetzt hat. Er hat also jetzt die Militärberater, die im Irak sind, insgesamt schon auf 800 erhöht. Und das ist eigentlich schon der Fall, weil er hat gesagt, ich brauche den Kongress gar nicht zu fragen, sondern ich informiere den nur hinterher. Aber das ist genau das, was eben nicht richtig ist. Er muss vorher fragen und er muss die Zustimmung des Kongresses haben. Und das ist natürlich jetzt eine hochdramatische Lage. Dann hat natürlich der Professor Boyle, der also internationaler Staatsrechtler ist, der hat gesagt, also eigentlich gibt es zwei von den vielen Verletzungen der Verfassung, für die Obama verantwortlich ist, gibt es zwei, wo die Beweislage so absolut 100% sicher ist, dass es eigentlich nur noch einen Mut braucht von irgendeinem einzelnen Kongressabgeordneten, das Impeachment auf die Tagesordnung zu setzen, und es würde genügend Beweise dafür geben. Das eine ist der illegale Krieg gegen Libyen. Den hatte Obama sich ja in gewisser Weise erschlichen, indem er zunächst mal von einer humanitären Intervention gesprochen hat. Es sich dann aber herausstellte, es war ein voller Krieg. Damit hat er ja auch damals China und Russland im UN-Sicherheitsrat quasi dazu gekriegt, dass die neutral blieben. Und hinterher haben sie natürlich festgestellt, das war alles ganz anders. Es war ein richtiger Krieg. Und der zweite Fall ist, dass eben Amerikaner ohne Gerichtsprozess ermordet werden dürfen und auch schon ermordet worden sind. Und da ist auch die Beweislage überwältigend. Also das ist eine absolut spannende Lage in Amerika, was also wirklich sehr, sehr schnell zu dramatischen Veränderungen führen kann. Und da der Obama nicht der Messias war, auf den die ganzen Deutschen gehofft hatten, die offensichtlich immer irgendjemand brauchen, dem sie zujubeln. In der Geschichte gab es da schon ein paar unrühmliche Beispiele, sondern Obama hat sich ja als Instrument der Wall Street wirklich entpuppt, nicht für uns als Überraschung. Wir haben nie das irgendwie angezweifelt eigentlich, weil wir wussten, was im Wahlkampf 2008 an Geldern geflossen war von der Wall Street in Obamas Taschen. Aber für viele war es halt doch eine Überraschung und Enttäuschung. Aber der Punkt ist der, Obama muss im Grunde aus dem Amt, wenn Glass-Steagall durchgesetzt werden soll, weil er war bisher der Hauptblock dagegen. Aber wenn sich da was verändert, dann ist auch die Möglichkeit, dass man praktisch wieder zu einem Trennbankensystem kommt, ungeheuer gestiegen. Also ich kann nur sagen, das ist keineswegs so, wie die Leute, die jetzt alle so in so einen blinden Anti-Amerikanismus verfallen, sagen, mit Amerika wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Das Problem ist, wir müssen Amerika mit einbeziehen und wir müssen vor allen Dingen darauf hinwirken, dass Amerika zu seiner großartigen Tradition der amerikanischen Republik, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von Lincoln, von John Quincy Adams, von Roosevelt, von Kennedy, von Martin Luther King. Diese Tradition muss in Amerika nach vorne kommen oder es wird keinen Weltfrieden geben können.
Ein wunderbares Beispiel, dass das ja schon existiert als Vermenden, auch in Form realer Personen, ist ja sowohl unsere Organisation in Amerika, aber auch die jüngste Konferenz des Schiller-Instituts, die wir in New York gemacht haben. Da können die Leute auch auf der Webseite die einzelnen Beiträge anschauen. Da waren ja wirkliche Schwergewichte dabei. Der Ramsey Clark, ehemaliger General, Bundesstaatsanwalt der USA oder auch eben andere Redner. Und das Andere Thema, was du angesprochen hast, auch die Bevölkerung selber ist ja total kriegsmüde. Wir kriegen Berichte von unseren Kollegen aus Amerika von diesen Bürgersprechstunden mit Kongressabgeordneten, weil die jetzt gerade in die Sitzungspause gehen und dann in ihren Wahlkreisen sind und dann diese üblichen Veranstaltungen abhalten, wo man als Bürger hingehen kann, dass da die Bürger wirklich stinksauer sind. Und das ist eigentlich eine Sache, die wir seit Monaten schon beobachten, weil eben das seit Afghanistan nicht aufgehört hat. Irak und dann Libyen, jetzt Syrien, dann teilweise halt nicht mehr mit direkter Soldatenbeteiligung, aber eben, man sieht eben, die Amerikaner fragen sich ebenso wie die Deutschen, was machen wir da eigentlich? Ne? Was haben wir damit am Hut? Was bringt das uns? Ne? Weil sie eben sehen, dass die Sache immer mehr ausartet. Und ein weiterer Anklagepunkt gegen Obama, denke ich, ist eben die aktuelle Krise in der Ukraine. Denn ich denke, jeder weiß zwar, dass John McCain einen Sprung in der Schüssel hat, aber er wird wahrscheinlich nicht so dumm, dass er nicht gewusst hat, mit wem er da auf dem Maidan dann letztendlich spricht. Und einer der anderen amerikanischen hochrangigen Figuren, die auf dem Maidan gewesen sind, als das da Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres richtig hoch herging, war ja diese Frau Nuland, die mit diesem unflätigen Kommentar da aufgefallen war, scheiß auf die EU, die ja offiziell zugegeben hat bei einer Pressekonferenz in Washington vor Monaten, dass man insgesamt 5 Milliarden Dollar investiert hätte in die Demokratisierung der Ukraine, also in die Umsetzung amerikanischer Interessen, mal auf Deutsch gesagt. Ne? Und das sind eben diese über 2000 NGOs, die wir da haben. Das ist das Tolerieren des rechten Sektors, der entscheidend war bei diesem Putsch, die jetzt in der Nationalgarde sind, im Nationalen Sicherheitsrat. Und was dort passiert, ist quasi ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Ne? Und dieses Phänomen von Putschen, von angeblichen friedlichen Demonstranten, die, wenn das nicht ausreicht, dann durch bewaffnete Rebellen oder Demonstranten ersetzt werden, die dann die Regierung putschen, das ist ja auch gerade vor einigen Wochen von der russischen Staatsführung, da war der in Moskau diese Konferenz, als Form der Kriegsführung bezeichnet worden. Der russische Generalstabschef war dabei, und da kann man davon ausgehen, dass es also wirklich in höchster Ebene, also auch dem russischen Präsidenten abgesegnet worden ist. Die sehen diese farbigen Revolutionen, eben wie in Libyen, wie schon vor fast 10 Jahren in der Ukraine und jetzt wieder in der Ukraine, in Syrien, als Methode der Kriegsführung. Und das ist also eine absolut zugespitzte Situation, wo die Russen nicht mehr machen können an sich, als sagen, wir pochen auf das Völkerrecht, wir pochen auf das Nicht-Einmischungsprinzip. Es ist ja nicht Russland, der Aggressor war, die haben nur reagiert. Der Westen hat zugesehen, tatenlos oder teilweise mitfinanziert, wie eine bewaffnete Hund da sich daran geputscht hat, die wie gesagt jetzt eben Krieg führt. Das heißt, Russland könnte jetzt im absoluten Ernstfall natürlich auch zu den Waffen greifen und Gott bewahre, dass das passiert. Aber die was verändern könnten und müssten, wäre eben die amerikanische Regierung, die dann sagen müsste, wir ziehen uns aus der Sache zurück. Und Helbert, vielleicht hast du auch noch einige Kommentare, was da die Rolle der EU und auch der deutschen Regierung angeht. Das ist ja auch nicht so glorreich.
Naja, ich meine, es ist ja so, dass die EU und die NATO im Augenblick nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind in Bezug auf die Einkreisungsstrategie gegenüber Russland. Und das wird von den Russen auch absolut so empfunden, dass jetzt mit dem EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, mit Moldau, mit Georgien nochmal einen Schritt weitergekommen. Und im Grunde ist es fundamental gegen die Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten, weil es ist wirklich eine Politik, die letztlich auf eine Kriegstreiberei hinausläuft. Und wenn man das, ich habe das an früheren Stellen oftmals betont, man muss diese Einkreisungsstrategie gegenüber Russland sehen im Kontext auch der Veränderung der NATO-Strategie, die eben nicht mehr aus Mutual Assured Destruction, also der gegenseitigen sicheren Zerstörung im Fall von Einsatz von Atomwaffen besteht, sondern eine Erstschlagdoktrin geworden ist. Und die Raketenabwehrsysteme in Osteuropa, die Prompt Global Strike Doktrin oder auch die Air Sea Battle Doktrin gegenüber China sind Erstschlagdoktrinen. Und deshalb muss man also wirklich also mit aller Schärfe verurteilen, wenn dieser unsägliche Bundespräsident Gauck da imponiert von Deutschland muss sich mehr an Militäreinsätzen beteiligen. In welchem Kontext denn? Wo denn? In der Ukraine vielleicht? oder im Irak oder im Nahen Osten, in Afrika. Also das ist eine unsägliche Dummheit, was dieser Mensch von sich gibt. Und leider ist unsere neue Verteidigungsministerin auch nicht gerade jemand, der strategisch durchdenken kann, was die Implikation ist von diesen ganzen Vorschlägen, die sie da macht. Also Verlagerung von Truppen nach Osteuropa und bla bla bla. Das ist wirklich etwas, was auf den Dritten Weltkrieg zusteuert. Und zwar nicht in der fernen Vergangenheit, sondern die Gefahr besteht sehr kurzfristig. Also man muss sich nur die Lage im Osten ansehen, wo diese ISIS-Gruppe jetzt das angebliche Kalifat ausgerufen hat. Zum Glück haben sich schon einige islamische Gelehrte geäußert und haben gesagt, die haben gar kein Recht dazu, sich da zum Kalifen zu ernennen. Aber das hat eine absolute Veränderung gebracht. Also das Paradox ist jetzt, dass zwischen Jordanien, Syrien und dem Irak amerikanische Militärs sind, russische Berater, aber auch zum Beispiel Iraner und die sonst da auf anderen verschiedenen Seiten stehen, die arbeiten jetzt in gewisser Weise in so einem merkwürdigen, halbwegs koordinierten Einverständnis, dass diese ISIS-Gruppe eine unglaubliche Gefährdung ist für alle Beteiligten. Aber das ist alles im Grunde das Ergebnis einer vollkommen gescheiterten Politik, nämlich der gescheiterten Politik von Regimewechsel. Regimewechsel entweder durch farbige Revolutionen, davon war der arabische Frühling eine, oder eben von ganz brutaler Politik von Regierungswechsel durch innere Destabilisierung. Also genau das, was Russland da als eigentlich schon erklärten Krieg oder unerklärten Krieg bezeichnet hat. Ich möchte das kontrastieren mit dem Konzept von Friedenspolitik, was im Augenblick von China vorgeschlagen wird. Xi Jinping hat gerade vor 2 Tagen eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, wir brauchen eine Friedenskonzeption, die alle einschließt. Es kann nicht sein, dass ein Land sagt, ich will Frieden haben, und die anderen können im Chaos versinken oder ich mache Frieden nur mit einer bestimmten Gruppe von Ländern und das ist dann gegen eine andere Gruppe von Ländern gerichtet. Wir brauchen eine Friedenskonzeption, die allumfassend und allumschließend ist. Das heißt, die alle Staaten dieser Welt mit einbezieht, weil sonst kann es keinen Frieden geben. Und das hat mich sehr begeistert, weil das, was der Xi Jinping da erzählt hat, das habe ich in vielen Reden früher dargestellt, allerdings in einem etwas anderen Zusammenhang, nämlich im Rahmen von Nikolaus von Kues, der nämlich die Idee entwickelt hat, dass die Konkordanz im Makrokosmos nur möglich ist, wenn alle Mikrokosmen sich entwickeln. Und jeder Mikrokosmos muss das maximale Interesse haben, dass der andere Mikrokosmos sich genauso gut entwickelt wie er selbst und dass nur so Frieden, nämlich Konkordanz, möglich ist. Und wenn man das jetzt auf die Nationalstaaten überträgt, dann muss jeder Nationalstaat das Interesse haben, dass sich der andere auf die bestmögliche Weise entwickelt, weil nur so seine eigene Entwicklung vorankommen kann und nur so es zu einem harmonischen Ganzen kommt. Und genauso hat Xi Jinping das Konzept für die Außenpolitik und Friedenspolitik definiert. Und ich denke wirklich, wir sind als Menschheit jetzt an den Punkt gekommen, wo wir wirklich aufhören müssen mit der Idee von Krieg als Lösung von Konflikten. Im Zeitalter von thermonuklearen Waffen können wir Krieg nicht mehr benutzen. Wir brauchen eine Welt ohne Krieg. Das war auch das Thema der Konferenz des Schiller-Instituts in New York von vor 2 Wochen. Und das ist im Grunde der Geist der Zukunft, dass wir wirklich aufhören müssen, uns gegenseitig umzubringen aus geostrategischen oder anderen niedrigen Beweggründen, sondern wir brauchen eine gemeinsame Friedensordnung, die die gemeinsamen Ziele der Menschheit für die Zukunft bestimmt. Und entweder wir schaffen es, als Menschheit diesen Sprung zu machen, oder wir knallen als Zivilisation gegen die Wand. Und ich würde mal die These behaupten, wir haben jetzt Anfang Juli der Sachsenwahlkampf geht jetzt also in die heiße Phase, die nächsten 2 Monate. Und in diesen 2 Monaten werden die Weichen für Krieg oder Frieden, für Kollaps in ein gutes Zeitalter oder eine neue Renaissance, eine vollkommen neue Periode der Menschheit wahrscheinlich gestellt. Also ich kann nur unsere Zuschauer nochmal wörtlich bitten, bleiben Sie am Ball, gucken Sie jeden Tag auf diese Webseite, hören Sie, was Carsten an Neuigkeiten kurz vorstellen wird, und machen Sie mit, weil es geht wirklich darum, dass wir aufgeklärte Staatsbürger haben, die wissen, was strategisch los ist, die wissen, was sind die Themen, von denen unsere alle Zukunft abhängen wird. Und bleiben Sie nicht auf dem Zaun, als Zaungast sitzen, sondern helfen Sie uns mit, wirklich eine Bürgerrechtsbewegung in Deutschland aufzubauen, die etwas bewirkt. Und da wir das nicht alleine nur in Deutschland tun, sondern im Konzert mit ähnlichen Kräften in vielen anderen Ländern, die wir Ihnen alle nach und nach vorstellen werden, damit Sie wirklich einen Begriff davon haben, dass die Büso wirklich gut verankert ist mit Kräften in China, in Russland, in Amerika, in vielen anderen Ländern, und dass wir im Grunde am Hebel sitzen, wirklich eine neue Phase der Menschheitsgeschichte einzuleiten. Und in gewisser Weise das, was 89 versäumt wurde, als wir auch schon mal die große Chance Europas hatten. Aber diese Chance von 89 wurde ja bekanntermaßen verspielt. Wir haben jetzt wieder so eine Situation. Und dieses Mal sind wir fest entschlossen, dass diese Chance nicht verspielt wird, sondern dass sie wirklich dazu führt, eine bessere Phase in der Menschheitsgeschichte einzuleiten. Und da kann ich Sie nur ganz herzlich bitten, setzen Sie sich auf der Stelle mit uns in Verbindung, machen Sie mit.
Ja, wer mithelfen möchte beim Frank, unser Büro in Sachsen ist unter 0351 427 8140 zu erreichen oder einfach per Mail sachsen@büso.de. Wir haben gestern Abend uns zusammengesetzt und mal schon mal geplant. Das sind also viele Sachen, die zu tun sind. Von Verteilaktionen, Demonstrationen, Großveranstaltungen, Wohnzimmertreffen. Gucken, ob wir auch Leute von Rang und Namen dafür gewinnen können. Also machen Sie einfach mit, es gibt genug zu tun.
Bis zum nächsten Sonntag.
Bis bald.